Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut recht herzlich gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit Ihnen ein Thema besprechen, was eigentlich sehr wichtig ist, auch im Hinblick auf richtiges Bibelstudium, auch wenn es zunächst einmal vielleicht nicht den Anschein hat. Und es soll dies auch eine Predigt sein, die sich ein wenig auf das hinwendet, was wir nächste Woche feiern werden, nämlich das Pfingstwochenende. Und es geht natürlich dann auch um die Wirksamkeit und das Wirken des Heiligen Geistes. Heute ein wenig das als Vorbereitung. Ich möchte mich auch gleichzeitig zunächst einmal bedanken für alle diejenigen von Ihnen, die mir freundliche Schreiben zusenden, mich ermutigen wollen, ja, nicht aufzugeben, weiterzumachen. Und natürlich ist das sehr ermutigend und das freut mich auch sehr, auch dass ich an einige von Ihnen herankommen kann mit geistlichen Wahrheiten. Und einige sagen mir, dass sie schon seit Wochen, Monaten oder Jahren bereits uns zuhören, auch aus Ländern, wo man es gar nicht erwarten würde. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass manche sehr lange schon zuhören, wie ich des Öfteren bereits gesagt habe, aber man merkt nicht irgendwo, dass da letztendlich eine Entscheidung getroffen wird, dass man sich nicht vollständig dann Gott ergibt. Und das muss man. Wenn man erkannt hat, dass etwas falsch ist in seinem Leben, dann muss man das ändern. Wenn man es ändert, dann wird Gott einem weitere Weisheit, weitere Erkenntnis schenken. Etwas, was ich demnächst in einer Predigt behandeln werde. Aber heute geht es mir um eine interessante Stelle, die wiederum sehr oft missverstanden wird, wohl auch deshalb, weil Gottes Heiliger Geist eben nicht unbedingt mit jemandem wirkt und einem die Erkenntnis schenkt. Das mag sehr überheblich klingen, ist aber so. In Matthäus Kapitel 23, und ich lese heute zunächst einmal von der Lutherbibel 2017, wenn ich nicht etwas anderes angebe. Aber in Matthäus Kapitel 23 lesen wir angefangen in Vers 8. Da sagt Christus seinen Jüngern: Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Vers 9. Und ihr sollt niemand euren Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel. Vers 10. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Nun, in Vers 8, wo es heißt, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, da schreiben viele Übersetzungen und setzen hinzu Christus. Einer ist euer Meister, Christus, ihr aber seid alle Brüder. Das sind drei Aussagen, die Christus hier trifft, bezüglich Rabbi, bezüglich Vater und bezüglich Lehrer, wie es hier in der Lutherbibel übersetzt wird. Und das wollen wir uns einmal jetzt näher anschauen. Zunächst einmal kann diese Stelle nicht benutzt werden, wie es leider aber einige tun, um eine Demokratie in der Kirche zu lehren, zu sagen, ja, wir sind alle gleich, es gibt hier keinerlei Rangordnung. Mit anderen Worten, Prediger und Nicht-Prediger, also diejenigen, die ordiniert sind, und diejenigen, die nicht ordiniert sind, die ist also auf der gleichen Stufe, wenn es um Rangordnung geht, das ist damit nicht gemeint. Es ist auch nicht damit gemeint, dass innerhalb der Predigerschaft keine Rangordnung gäbe. Es ist auch nicht damit gemeint, dass es keine verschiedenen Funktionen in der Kirche gibt im Hinblick auf Tätigkeiten. Worum es hier geht, ist eine Amtsbezeichnung oder ein Titel, von dem Christus hier spricht. Zunächst einmal, wenn es um Rangordnungen geht und wenn es um Funktionen geht, schauen wir uns Epheser Kapitel 4 näher an. Epheser Kapitel 4 und angefangen Vers 11. Wenn es darum ginge, dass Christus sagt, okay, wir brauchen keine Predigerschaft zum Beispiel, würde diese Stelle hier in Epheser Kapitel 4 und Vers 11 gar keinen Sinn ergeben. Das heißt nämlich hier, er selbst, Jesus Christus, gab den Heiligen, denjenigen, die in der Kirche sind, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten. Nun, das Wort Hirte, eine Übersetzung des Wortes, was Pastor bedeuten kann, oder Schafhirte oder Schäfer. Vielfach wird diese Stelle so auch in anderen Bibeln übersetzt. Und dann Lehrer, wie es hier heißt, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Wir hatten ja gerade von Lehrer gelesen in Matthäus, interessanterweise. Damit, Vers 12, die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes oder auch zum Werk hin zur Predigerschaft, wie es übersetzt werden kann. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, Vers 14, damit wir nicht mehr unmündig sein. Also wir sehen hier die Funktion der Predigerschaft, die uns helfen soll, dass wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen, interessant, wie das hier zum Ausdruck gebracht wird, mit dem sie uns arglistig verführen. Also hier ganz klar eine Stelle, die uns zeigt, dass es gewisse Rangordnungen und Funktionen gibt in der Kirche, die sich voneinander unterscheiden. So dann auch in 1. Korinther Kapitel 12, 1. Korinther Kapitel 12, wo hauptsächlich hier die verschiedenen Funktionen angesprochen werden. 1. Korinther 12 und Vers 28, wo wir lesen. Das ist eine neue Bibel, die ich mir gekauft habe bei unserem letzten Aufenthalt in Deutschland. Und da kleben die Seiten noch so ein bisschen zusammen. 1. Korinther 12 und Vers 28. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten, mancherlei Zungenrede oder die Begabung, in anderen Sprachen zu sprechen oder andere Sprachen verstehen zu können. Aber auch hier wiederum werden verschiedene Funktionen angeführt in Gottes Kirche. Also es geht jetzt nicht darum, dass es hier keinerlei verschiedenen Rangordnungen und Funktionen gäbe. Darum geht es nicht. Was Christus anspricht hier, sind die verschiedenen Amtsbezeichnungen und Titel. Fangen wir mit Rabbi an. Da hatten wir ja von gelesen, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister Christus. Also hier wird eine Gleichsetzung vorgenommen zwischen Rabbi und Meister. Nun, das Wort Rabbi heißt wörtlich mein Großer. Im Englischen my great one. Sie können das in Kommentaren nachlesen, wie zum Beispiel The Bible Commentary Revised. Mit anderen Worten, es wird hier eine Amtsbezeichnung genannt, ein Titel genannt, der, wie Christus sagt, keinem Menschen zusteht. Ihr sollt euch nicht so nennen lassen. Nun, im Judentum ist das ja häufig der Fall, dass man sich so nennt. Und da wird auch sehr viel Respekt erwiesen gegenüber dem Rabbi. Nun, Juden mögen nicht unbedingt das jetzt gerne hören, was ich sage, aber sie lehnen ja das Neue Testament im Großen und Ganzen ohnehin ab. Es geht also bei ihnen ja nicht darum, was Jesus Christus gelehrt und gesagt hat. Aber wie gesagt, es geht hier auch im Zusammenhang um die Tatsache, dass er ja gerade von den Pharisäern, den Sadduzäern gesprochen hatte und auch weiterhin von ihnen spricht. Und er dann seinen Jüngern sagt, aber so sollt ihr nicht sein, denn die freuen sich, wenn sie da auf den Marktplätzen großartig begrüßt werden. Sie suchen die schönsten Plätze aus, um dort dann sitzen zu können, um sich von anderen preisen zu lassen. Er sagt, so soll es gerade bei euch nicht sein. Im Gegenteil, schauen wir uns an, was er uns sagt in Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2. Und lesen wir einmal Vers 3. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Das war genau das, was die Pharisäer und die Sadduzäer so taten. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Mit anderen Worten, man blickt auf andere nicht, dass die einen niedrigeren Stand hätten, dass die uns untergeordnet seien im geistlichen Sinne. Nein, man soll andere höher achten als sich selbst. Vers 4. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Der Zusammenhang ist also nichts aus Eigennutz um eitler Ehre willen tun, sondern eben auch auf die Bedürfnisse anderer blicken. Das ist das, was die Lehre war von Christus. Und diese Titelanmaßung, diese Amtsbezeichnungen, die er hier anführt, die hatten genau mit dieser eitlen Ehre zu tun. Mit dieser falschen Idee, diesem falschen Wunsch, dass man hier gelobt wird, gepriesen wird, aufgrund seiner hohen Position. Nein, das war nicht das, was Christus hier uns gesagt hat. Auch wenn es um Funktionen, auch wenn es um Ränge, Rangordnungen in Gottes Kirche geht, hat er uns Folgendes trotzdem gesagt in Lukas Kapitel 22. Man muss dies auf richtige Weise verstehen. Ich sprach eben von richtigem Bibelstudium. Man muss alle diese Stellen zusammennehmen. Man kann nicht nur eine Stelle aus dem Zusammenhang reißen, man muss alle Stellen zu einem gewissen Thema zusammennehmen, um ein komplettes Bild zu erhalten. Und hier lesen wir in Lukas Kapitel 22, denn die Apostel hatten sicherlich auch ein Problem mit dieser Situation. Und deswegen hat er es hier wiederum angesprochen in Lukas 22, Vers 24. Lukas 22, Vers 24. Es erhob sich aber ein Streit unter ihnen, unter den Aposteln, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Aha, also jeder wollte die erste Position haben. Und er sprach zu ihnen, die Könige, die herrschen über ihre Völker. Und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Also die herrschen natürlich in falscher Weise und werden dann auch noch Wohltäter genannt dafür, dass sie auf falsche Weise herrschen. Ihr aber nicht so, Vers 26, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Es geht also darum, dass man eine gewisse demütige Haltung an den Tag legen muss. Und gerade auch solche, die eine Funktion haben, eine Position in Gottes Kirche, die sollten sehr wohl und ganz besonders darauf achten, dass sie demütig sind. Und das gilt für uns alle. In 1. Petrus 5, das gilt auch für Mitglieder, die vielleicht sagen, ja, ich bin jetzt besser als andere, weil ich ja nun halt berufen bin und die Wahrheit verstehe und andere nicht. Nein, Gott hat aufgrund seiner Gnade, auf seiner Vorherbestimmung heraus sie berufen. Nicht, weil sie besser gewesen wären als andere. Auch das muss man begreifen. 1. Petrus 5 und in Vers 3. Wir sollen nicht sein wie solche, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. Als Vorbilder der Herde. Und das ist auch eine große Verantwortung, wenn man eine gewisse Funktion hat in Gottes Kirche, dass man auf richtige Weise ein Vorbild ist im Lehren, in Worten, aber auch in Taten, sodass andere einem solchen Vorbild folgen können und nicht falschen Reaktionen, die wir auch an den Tag legen, wenn die Situation es erheischt, sozusagen. Und darum geht es auch, dass wir nicht irgendwelche Titel für uns in Anspruch nehmen sollen oder uns insoweit anreden lassen sollen, die eine total falsche Motivation, eine falsche Idee hervorrufen. Es gibt nämlich durchaus Menschen, führende Persönlichkeiten innerhalb von Kirchenorganisationen, die dieses, was hier Christus sagt, gerade eben nicht anwenden. Da werden zum Beispiel Leute mit der Gesalbte angesprochen oder mit anderen religiösen Bezeichnungen wie der Gesetzgeber oder der Prophet. Im Englischen Doctor of Divinity ist eine weitere Bezeichnung. Oder ihre Heiligkeit oder Heiliger Vater. Alles dies sind Aussagen, alles dies sind Titel, von denen Gott sagt, nein, ihr sollt euch so nicht nennen, wie wir gleich auch noch das Thema Vater besprechen werden. Eine weitere interessante Anrede im Englischen ist das Wort Reverend. Viele werden mit Reverend hier und Reverend da angesprochen und die Geistlichen, die Prediger, die lassen das zu. Im Psalm 111 und Vers 9 findet sich eine interessante Stelle. Psalm 111 und Vers 9. Da heißt es hier wiederum in dieser Übersetzung, er sandte Erlösung seinem Volk und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und Herr ist sein Name. Heilig und Herr ist sein Name. Nun, andere Übersetzungen haben hier, wie zum Beispiel die Lutherbibel 2009, ehrfurchtgebietend, heilig und ehrfurchtgebietend ist sein Name. Und das ist eine richtige Übersetzung des englischen Wortes reverent, ehrfurchtgebietend. Wir sollen keine falsche, ehrfurchtgebietende Haltung haben gegenüber Geistlichen, denn das ist ein Problem. Dann hat man möglicherweise die Perspektive verloren und wenn die dann auf eine falsche Weise lehren, wie das ja häufig vorkommt, dass sie vielleicht zunächst einmal die Wahrheit gelehrt haben und dann auf einmal anfangen, die Unwahrheit zu lehren, dann folgt man denen nach wie vor. Man hat ja dann die Ehrfurcht vor ihnen, das Gebot, ihnen zu folgen. Darum soll es ja gerade nicht gehen. In Johannes Kapitel 17, da wird Gott angesprochen von Jesus Christus. Und schauen wir uns einmal an, wie er angesprochen wird. Johannes Kapitel 17 und Vers 11. Da sagt er, ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir, sagt Christus hier. Heiliger Vater. Eine Anrede, die Christus dem Vater gegenüber zum Ausdruck bringt. Die wiederum zeigt, dass wir keinen Menschen im geistlichen, religiösen Sinne Heiliger Vater nennen sollen. Das ist ein Titel, der nur Gott zusteht. Und auch das ist etwas, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. Da müssen wir aufpassen. Wie gesagt, Christus hat deutlich gemacht, seine Nachfolger sollen sich nicht Rabbi nennen lassen oder Meister. Er bringt ja hier die Gleichsetzung zum Ausdruck. Und er sagt aber dann auch, wir sollen keine anderen Menschen im geistlichen Sinne Vater nennen oder man könnte sagen Heiliger Vater. Nun zunächst einmal, das bezieht sich nicht auf unsere leiblichen Eltern. Denn die Bibel selbst spricht sehr häufig von unseren leiblichen Eltern. Und schauen wir uns einmal 2. Mose 20 an, wie die benannt werden. 2. Mose 20 und lesen wir einmal in Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, Respekt haben, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Man soll Respekt haben vor seinen Eltern. Man soll ihnen die angemessene Ehre erweisen. Aber hier wird klar und deutlich von den Eltern gesprochen und der Vater wird Vater genannt. Also hier wäre das ein Widerspruch. Aber man könnte sagen, ja, das ist ja nur das Alte Testament. Nun keineswegs. In Matthäus Kapitel 15. In Matthäus 15, das gleiche Buch, in dem ja Christus dann die Aussage macht, man soll niemanden auf Erden Vater nennen. Da heißt es aber wie folgt, in Matthäus 15 und Vers 4. Und das sind die Worte Jesu Christi. Denn Gott hat gesagt, du sollst Vater und Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter schmäht, der soll des Todes sterben. Also wenn man sie schmäht, verunglimpft, verleugnet, angreift, sogar körperlich angreift, wie das ja auch häufig der Fall ist, das ist etwas, was Gott verboten hat. Aber schauen Sie, auch hier zitiert Christus das Alte Testament und spricht hier von Vater und Mutter. Vers 5, ihr aber lehrt, wer zu Vater oder Mutter sagt, eine Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht. Also das war etwas, was sie denen hätten geben müssen. Aber die haben gesagt, nee, das machen wir anders. Das mache ich so als Opfergabe. Aber auch das war nicht unbedingt eine Opfergabe, sondern es war eine sehr interessante Verklausulierung. Das stand dann nach wie vor den Leuten zu. Es sah so aus, als ob sie eine Opfergabe gegeben hätten. Eine Opfergabe soll sein, was von mir zusteht. Der braucht seinen Vater nicht zu ehren. Und damit habt ihr Gottes Wort aufgehoben, um eurer Überlieferung willen, sagt er hier. Also es passierte damals schon, passiert heute auch sehr häufig, dass man so gewisse Ideen hat, so gewisse Interpretationen an den Tag legt, um seine eigenen Vorstellungen an den Tag bringen zu können. Also nein, darum geht es nicht. Auch in Epheser Kapitel 6. Wiederum hier der Apostel Paulus sagt uns Folgendes. In Epheser Kapitel 6 und die Verse 1 bis 3. Epheser 6 und Vers 1. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Gehorsam in dem Herrn. Also nicht etwas tun, was gegen das Gebot Gottes verstoßen würde. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und dann fährt fort, Paulus fort zu sagen, Vers 4, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Auch hier wiederum werden die Eltern klar und deutlich mit Vater und Mutter angesprochen. Also darum geht es ja keineswegs, dass man jetzt die leiblichen Eltern nicht mit Vater und Mutter anreden könnte. Es geht um den geistlichen Zusammenhang. Aber auch hier müssen wir aufpassen. Denn Paulus nennt sich selbst auch Vater in einer gewissen Weise. Und schauen wir uns das einmal kurz an. In 1. Korinther 4. Aber wie ich eben sagte, es geht hier um eine Amtsbezeichnung. Es geht um einen Titel, den Christus ablehnt. Es geht nicht hier darum, was Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 4 und Vers 15. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durch das Evangelium. Also hier geht es darum, dass er gesagt hat, ihr habt nicht viele Väter, ich habe euch gezeugt. Aber er benutzt dieses jetzt nicht als einen Titel. Er benutzt dieses nächst eine Amtsbezeichnung. Sie werden nicht sehen, dass in der Bibel irgendwo geschrieben steht, die Leute kamen zu Paulus und sagten, Vater Paulus oder heiliger Vater Paulus oder Petrus. Darum geht es nicht. Aber es war hier eine Beschreibung dessen, was Paulus getan hatte. Es geht hier nicht um einen Titel. Wenn es um einen Titel geht, dann finden wir etwas sehr Interessantes, zum Beispiel in Jakobus Kapitel 1 und Vers 17. Jakobus Kapitel 1 und in Vers 17. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Der Vater des Lichts. Bei dem ist keine Veränderung. Mit anderen Worten, er ist derjenige, der uns gute Gaben gibt und die dann nicht zurücknimmt und auf einmal uns schlechte Gaben gibt und wir meinen dann, das wären gute Gaben. Nein, nein, bei ihm ist keine Veränderung. Er hat einen Charakter, der feststeht. Aber es geht hier um den Vater des Lichtes, auch in Epheser Kapitel 4. Das wäre ein Titel zum Beispiel, den man auf Gott anwenden kann. Epheser Kapitel 4 und in Vers 6. Wir haben einen Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Also hier wiederum wird Gott auch mit dem Vater gleichgesetzt. Das ist sein Titel, das ist sein Name. Und das ist etwas, was wir eben nicht auf Menschen anwenden sollen. Nun, wie sieht es aber jetzt mit Jesaja 9 aus? In Jesaja 9 gibt es eine interessante Stelle, die sich auf Jesus Christus bezieht. Ich muss hier Folgendes dazu sagen, zunächst einmal. Und wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht über die Gottfamilie. Gott ist eine Familie. Wir haben aber auch Broschüren veröffentlicht über Jesus Christus, mehrere. Über Jesus Christus ein großes Geheimnis oder erkennen Sie den wahren Jesus der Bibel. Und wir haben das alles dort sehr deutlich erklärt. Wir haben auch eine Broschüre über die Dreieinigkeit. Und wir haben gezeigt, dass es natürlich keine Dreieinigkeit gibt. Mit anderen Worten, die Idee, dass Gott aus dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist besteht, ist keine richtige Idee. Denn der Heilige Geist ist keine Person. Man kann auch nicht einmal sagen, der Heilige Geist ist Gott. Diese Gleichsetzung wäre auch nicht richtig. Nein, der Heilige Geist ist etwas, das von dem Vater als auch von dem Sohn ausströmt. Gott der Vater und Gott der Sohn Jesus Christus wirken durch die Kraft des Heiligen Geistes, die von ihnen ausströmt. Christus hat viele Dinge getan, als er hier auf Erden war, weil die Kraft des Heiligen Geistes Gottes des Vaters in ihm war. Aber hier ist es auch wichtig zu begreifen, dass Jesus Christus immer schon Gottes Sohn war. Und Gott Vater war immer schon der Vater. Nun, einige verstehen das nicht so recht und haben auch in der Vergangenheit es nicht so unbedingt richtig verstanden oder erklärt. Und haben gesagt, ja gut, also eine Dreieinigkeit, die gibt es schon mal sowieso nicht, weil der Heilige Geist ist keine Person. Und der Höchste in der Gottfamilie, das war derjenige, der zum Vater wurde. Und die zweite Persönlichkeit der Gottfamilie, das war diejenige, die dann zu Jesus Christus wurde, im Zeitpunkt, dass Jesus Christus einem Menschen wurde. Das ist doch nicht richtig. Das ist doch nicht richtig. Und ich werde auch in einer künftigen Predigt noch einmal näher darauf eingehen. Aber unsere Broschüre über Gott ist eine Familie macht das sehr deutlich anhand der Bibel. Wir gehen nach dem, was die Bibel uns lehrt. Und die Bibel zeigt uns sehr deutlich, dass der Vater immer schon der Vater war. Und dass der Sohn immer schon der Sohn war. Und dass, als Christus zu einem Menschen wurde, er zu dem Menschensohn wurde. Das ja, er war natürlich vorher noch nicht der Menschensohn, aber er war immer schon der Sohn Gottes. Aber wir verstehen auch, dass der Vater die höchste Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie ist. Und Jesus Christus war immer schon die zweithöchste Person innerhalb der Gottfamilie. Es hat nie eine Zeit gegeben, wo die beiden den gleichen Rang gehabt hätten, sagen wir einmal. Und dann auf einmal kam es zu einer Situation, wo dann auf einmal der Vater zur höchsten Persönlichkeit wurde und der Sohn dann zur zweithöchsten. Das hat es nie gegeben. Man muss dies aufgrund von der biblischen Offenbarung akzeptieren. Sie können das logisch nicht unbedingt erklären. Sie können nicht sagen, ja, wie kam das denn aber? Nun, Sie können ja logisch auch gar nicht erklären, dass es überhaupt nie eine Zeit gegeben hat, wo es Gott nicht gab. Ja, wer hat dann Gott erschaffen? Das ist eine Offenbarung, die wir akzeptieren müssen. Gott hat immer schon existiert. Und zwar als Gott Vater und Gott Sohn. Und es war immer schon diese Hierarchie innerhalb der Gottfamilie vorhanden. Jesus Christus wurde in keinster Weise gezeugt, dass er vorher nie existiert hätte. Er hat immer schon existiert. Er war immer schon der Sohn Gottes. Er war derjenige, der mit den Menschen im Alten Testament direkt verkehrte. Er war derjenige, der zum Beispiel die 10 Gebote verkündigt hat, den Israeliten unter Mose. Er war derjenige, der sich Abraham zu erkennen gab. Er war derjenige, der mit Adam und Eva sprach. Gott, der Vater, hat alles erschaffen durch Jesus Christus. Schauen Sie, durch den Sohn. Und er tat es aufgrund der Kraft des Heiligen Geistes, die von ihm ausströmte. Christus selbst hat gesagt, ihr habt niemals die Stimme Gottes des Vaters gehört, ihr habt niemals die Gestalt Gottes des Vaters gesehen. Christus kam, um überhaupt die Existenz des Vaters vielen zu offenbaren. Die meinten, sie hätten den Vater angebetet im Alten Testament und ihnen war es gar nicht klar, dass es Jesus Christus war. Er war der Fels, der nachfolgte, als die Israeliten aus Ägypten herauskamen. Paulus sagt, versucht nicht Christus, wie einige damals ihn versucht haben. Und dann kamen dann die Schlangen und haben die Menschen gebissen. Es war Christus, der Gott des Alten Testamentes, unter Gott dem Vater, der mit den Menschen verkehrte, der sich den Menschen gegenüber offenbarte. Und gleichwohl lesen wir eine interessante Stelle in Jesaja Kapitel 9 und Vers 6. Und da lesen wir etwas über Jesus Christus, über das Kind, das uns geboren ist in Vers 5. Und ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Vers 6, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze, durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Hier ganz kleine Prophezeiung hin auf Jesus Christus, der dann auf dem Thron Davids sitzen würde, wie ich in einer der letzten Predigten erklärt habe, und von dem Thron Davids aus im Millennium herrschen wird. Aber er wird hier Gott, Held, ewig Vater genannt. Ewig Vater. Mit anderen Worten, ist er dann identisch mit dem Vater? Gibt es dann doch nur eine Persönlichkeit, der Vater? Und der Vater ist sowohl der Vater als auch der Sohn, weil der Sohn hier mit ewig Vater beschrieben wird. Nun, das ist hier keineswegs gemeint. Das ist hier keineswegs gemeint. Worum es hier geht, ist die Tatsache, dass Jesus Christus derjenige war, der alles erschaffen hat. Nun, es war Gott, der Vater, der alles durch Jesus Christus erschuf. Aber es ist gleichwohl so, dass er die Quelle war. Und so übersetzen einige das auch so. Er war die Quelle, die dann den Menschen zum Beispiel erschuf. Und von daher, wenn man das so sieht, wie auch Paulus sich selbst als einen Vater verglichen hat, der die Menschen gezeugt hat in das Evangelium hinein, weil er eben das Evangelium kannte und weitergab und möglicherweise auch dann die Menschen sogar getauft hat. Einige hat er getauft. Auf alle Fälle hat er dies gelehrt, und er war nicht derjenige, der dann an die Stelle des Vaters getreten wäre, aber er wurde benutzt, um das Evangelium anderen deutlich zu machen. So war auch Jesus Christus jetzt die Quelle, die dann den Menschen erschuf. Und von daher war er in Anführungszeichen der Vater. Es ist ja nicht unbedingt jetzt ein Titel, der hier beschrieben wird, sondern mehr eine Funktion, die er eingenommen hat. Zum Beispiel lesen wir in Offenbarung Kapitel 3, schauen wir uns das kurz an, Offenbarung Kapitel 3 und Vers 14. Offenbarung Kapitel 3 und in Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treu und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Der Anfang der Schöpfung Gottes. Mit anderen Worten, alles wurde erschaffen durch Jesus Christus. Gott, der Vater, hat alles, ob es jetzt sichtbar ist oder unsichtbar, durch Jesus Christus erschaffen. Von daher war er der Anfang der Schöpfung. Bevor etwas erschaffen wurde, gab es nichts außer Gott, dem Vater und Jesus Christus, schauen Sie. Und das wird hier zum Ausdruck gebracht. Lesen wir auch Kolosser Kapitel 1 und Vers 15. Kolosser Kapitel 1 und Vers 15. Er, Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Der Erstgeborene vor oder über aller Schöpfung, wie es auch übersetzt werden kann. Und auch Römer Kapitel 8 und Vers 29, da wird die gleiche Aussage getroffen. Römer Kapitel 8 und in Vers 29, wo wir lesen. Römer 8 und Vers 29. denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Es ist das Potenzial des Menschen, Eintritt zu erlangen in das Reich Gottes. Und Gott, die Gottfamilie, ist das Reich Gottes. Und um in das Reich Gottes gelangen zu können, müssen sie ein Gottwesen werden. Und Christus ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung oder der Schöpfung und in diesem Falle der Schöpfung des Menschen. Und er ist der Erstgeborene der vielen Brüdern. Warum Geborene? Warum heißt es hier Erstgeborene? Nun, Jesus Christus ist der Einzige, der ein Mensch war und dann starb und wieder auferweckt wurde zu einem Geistwesen. Die anderen, die sind noch nicht auferweckt worden zu Geistwesen, die gestorben sind. Die werden auferweckt werden zu Geistwesen, wenn sie den Heiligen Geist hatten, als sie starben, wenn Christus zurückkommt. Dann werden auch sie Wiedergeborene sein. Heute wird man viel von Wiedergeborenen hören in bestimmten Kreisen. Aber es geht da nicht um eine wahre Wiedergeburt, es geht um eine Wiederzeugung. Wenn Sie den Heiligen Geist erlangt haben, dann sind Sie neu oder wieder gezeugt, vom Heiligen Geist Gottes gezeugt. Wiedergeboren werden Sie sein, wenn Sie zu einem Geistwesen geworden sind, wenn Sie verwandelt worden sind zu einem Geistwesen. Aber Christus ist bereits zu einem Geistwesen verwandelt worden, nachdem er auferweckt wurde, nachdem er 3 Tage und 3 Nächte im Grabe war, tot und wurde der Erstgeborene. Unter vielen Brüdern, denn viele Brüder werden noch, viele Geschwister werden noch zu Geborenen werden, wenn Christus zurückkommt. Und auch später, wenn sie im Millennium sich qualifizieren oder auch im großen weißen Throngericht. Wenn all die Menschen, die heute noch nicht berufen sind, die heute noch nicht vorherbestimmt worden sind, von Gott berufen zu werden, die werden aber dann die Erkenntnis erhalten in dem sogenannten großen weißen Throngericht, von dem die Offenbarung spricht. Und dann wird ihnen auch die Wahrheit deutlich gemacht werden. Sie müssen sich dann ebenfalls entscheiden, wie wir auch heute, ob wir die Wahrheit annehmen wollen, ob wir den Weg Gottes gehen wollen, ob wir dabei bleiben wollen oder ob wir dann letztlich, wenn es zu schwer wird oder aufgrund von irgendwelchen Begierden und anderen Ideen, dann wieder abfällt von der Wahrheit. Das ist alles etwas, was wir natürlich auch heute in unserem Leben erfahren. Und das wird auch im Millennium der Fall sein, das wird auch im großen weißen Throngericht genauso geschehen. Aber so wird hier Christus als der ewig Vater bezeichnet, weil er eben derjenige war. Er war die Quelle der Schöpfung sozusagen. Durch ihn ist alles erschaffen worden. Nicht, dass er jetzt identisch sei mit Gott dem Vater. Darum geht es keineswegs. Aber, obwohl sich Paulus, wie gesagt, selbst Vater genannt hat, weil er die Menschen durch das Evangelium gezeugt hat, in diesem Sinne, er war auch wiederum jemand, den Gott benutzt hat als eine Quelle, um Menschen zur Wahrheit zu bringen. So war auch Christus eine solche Quelle natürlich. Aber das rechtfertigt nicht die Idee, dass man jetzt jemanden einen religiösen Titel geben kann und ihn Heiligen Vater oder Vater nennen kann. Darum geht es keineswegs. Dieser Titel steht keinem Menschen zu. Ich weiß, vor vielen Jahren, ich war noch ein kleiner Bursche, da gab es immer so eine Sendung im Fernsehen, der sogenannte internationale Frühschoppen mit so und so vielen Journalisten aus so und so vielen internationalen Ländern. Und jemand war der Moderator. Und mein Vater hat sich immer gerne diese Sendungen angeschaut, weil da sehr viele politische Meinungen vertreten wurden. Und ich war halt, wie gesagt, noch relativ klein. Ich konnte mich so an diesen Dingen nicht so unbedingt begeistern, verstand auch nicht allzu viel davon. Werner Höfer war, glaube ich, der Moderator damals. Und da gab es also auch eine Sendung, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Da waren so Journalisten da, die hatten solche religiösen Ideen, die sie dann vertraten. Und einer sprach laufend von dem Heiligen Vater oder von seiner Heiligkeit. Bis dann der Werner Höfer dazwischen sprach und sagte, nein, das ist nicht seine Heiligkeit, das ist der Papst. Und das hat irgendwo mich fasziniert. Ich wusste nicht unbedingt, warum das jetzt interessant war. Meine Mutter lachte drüber, mein Vater hat auch ein bisschen geschmunzelt. Aber schauen Sie, letztlich wurde mir das dann schon klar, wenn man solche Stellen hier liest. Nein, der Papst sollte nicht mit Heiliger Vater angeredet werden, denn er ist kein Heiliger Vater. Dieser Titel steht lediglich Gott, dem Vater, zu. Wenn wir uns an die Titel, die Amtsbezeichnungen halten wollen, die uns in der Bibel erlaubt sind, dann schauen wir uns kurz an, wie die Bibel selbst diese Dinge beschreibt. Wie zum Beispiel in 1. Timotheus, Kapitel 3. 1. Timotheus, Kapitel 3. Und lesen wir die Verse 1 bis 2. Da heißt es hier wiederum, ich lese aus der Lutherbibel 2017 zunächst einmal. Das ist gewisslich wahr, wenn jemand ein Bischofsamt erstrebt, begehrt er eine hohe Aufgabe. Ein Bischof aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau und so weiter und so fort. Hier wird also vom Bischofsamt gesprochen. Auch in Vers 8 geht es dann weiter. Desgleichen sollen die Diakone ehrbar sein. Nicht doppelzüngig, keine Säufer, nicht ständigen Gewinn suchen und so weiter und so fort. Hier wird dann von Diakonen gesprochen. In Titus, Kapitel 1, lesen wir die Verse 5 bis 7. Titus 1 und Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und Stadt für Stadt Älteste einsetzt, wie ich dir befohlen habe, wenn einer untadelig ist, und dann werden hier wiederum weitere Dinge aufgeführt, aber dann Vers 7. Denn ein Bischof soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig und so weiter. Hier wird eine Gleichsetzung vorgenommen zwischen Ältesten und Bischof. Nun, das Wort Bischof ist eigentlich keine gute Übersetzung hier. Und wir haben ja heute auch die Idee, dass es also Bischöfe gäbe und Monsignore werden die genannt oder wie auch immer. Aber Bischof ist eigentlich keine biblische Titelbezeichnung. Und die meisten oder viele der Übersetzungen sagen hier auch nicht Bischof. Zum Beispiel die Schlachterbibel schreibt hier Aufseher. Wenn das Wort Bischof hier in der Lutherbibel erwähnt wird, dann steht in der Schlachterbibel das Wort Aufseher. Und auch die neue Lutherbibel 2009, die schreibt hier Leiter. Und das ist eine weitaus bessere Übersetzung. Wenn das Wort Bischof hier genannt wird im Griechischen, ist das mehr so eine richtigere Bezeichnung für Aufseher oder für Leiter oder Gemeindeleiter oder auch Verwalter. Im Griechischen steht für das Wort Bischof das Wort Episkopos. Episkopos. Und das hat genau diese Bedeutung. Eine Bedeutung, die aber auch zum Beispiel in Apostelgeschichte 20 noch anders beschrieben wird. Und wir hatten gerade eben bereits eine Stelle gesehen, wo hier quasi ein Bischof in Anführungszeichen mit einem Ältesten identifiziert wird. Und wir lesen Apostelgeschichte 20 und in Vers 28. Apostelgeschichte 20 und Vers 28. Da sagt Paulus, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Es heißt hier zu Bischöfen. Aber wenn Sie zurückkehren zu Vers 17 im gleichen Kapitel, was wird hier gesagt? Aber von Milet sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde rufen. Hier wiederum die Gleichsetzung. Älteste, das sind die Bischöfe in Anführungszeichen, aber es ist ein Wort, das besser mit Aufseher oder Verwalter oder Gemeindeleiter beschrieben werden sollte. In Apostelgeschichte 14 finden wir eine weitere griechische Wortwahl, die aber eigentlich auch nicht anderes besagt, als das, was wir gerade gelesen haben. Aber in Apostelgeschichte 14, Vers 23, da lesen wir zum Beispiel, und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten, befahlen sie dem Herrn, an den sie nun glaubten. Nun, hier steht das Wort Presbyteroi. Na, das Wort Presbyter könnte davon hergeleitet werden. Aber es ist in gewisser Weise auch nichts anderes als das Wort für Episkopos. Es sind verschiedene Funktionen innerhalb der Kirche Gottes. In 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 25 wird nämlich diese Bezeichnung auch auf Christus angewandt in seiner Funktion. In seiner Funktion. 1. Petrus 2 und Vers 25, wo wir lesen, denn ihr wart verirrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten, oder man könnte sagen Pastor und Bischof eurer Seelen. Aber wiederum auch hier das Wort Bischof. In der Lutherbibel 2009 wird es mit Wächter übersetzt. Die Schlachterbibel sagt hier Hüter. Und auch wiederum in Apostelgeschichte 20, was wir gelesen hatten, auch hier sagt die Lutherbibel 2009 Leiter. Also nicht Bischof, sondern Leiter. Und das ist wichtig zu begreifen, denn viele benutzen das Wort Bischof und wenden es auf Geistliche an. Das ist keine gute Anwendung, denn so steht es im griechischen Urtext auch nicht. Vielleicht war damals, als das Wort zunächst gebraucht wurde, eine ganz andere Bedeutung dem Wort Bischof beigemessen, als es da heute der Fall ist. Aber heute ist mit Sicherheit diese Ausdrucksweise und diese Anwendung für einen Geistlichen nicht richtig. Nun, es gibt noch eine weitere interessante Stelle in diesem Zusammenhang, wenn es um Titel geht, in Hebräer Kapitel 13. Hebräer 13 und lesen wir einmal Vers 7. Hebräer 13 und Vers 7. Gedenkt eurer Lehrer, sagt Paulus hier, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schaut an und folgt dem Beispiel ihres Glaubens. Und dann auch in Vers 17, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Nun, hier wird das Wort Lehrer gebraucht. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber zunächst einmal wiederum, was das Bibelstudium angeht. Wir haben deutlich gesehen, welche Titel man zum Beispiel nicht auf geistliche Menschen im geistlichen Sinne anwenden sollte. Und die Warnung ist deutlich. Wenn wir über das hinausgehen, was die Bibel uns sagt, dann begehen wir einen großen Fehler. In 1. Korinther 4 und Vers 6, wo Paulus sagt, dies aber, Brüder und Schwestern, habe ich auf mich selbst und Apollos gedeutet, euretwillen, dass ihr an uns lernt, was das heißt, nicht über das hinaus, was geschrieben steht, auf dass ich bei euch keiner für den einen gegen den anderen aufblase. Schauen Sie, das ist die Gefahr, wie das bei den Pharisäern der Fall war. Die wollten also diese hochtrabenden Titel haben, die wollten diesen Respekt haben, diese Ehrerbietung. Aber Paulus sagt, nein, nein, passt auf, dass ihr nicht über das hinausgeht, was uns die Bibel sagt. Und wir finden eine ähnliche Stelle, eine ähnliche Ermahnung im 2. Johannes, im 2. Johannesbrief und in Vers 9. 2. Johannes, Vers 9, wo wir lesen, wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, und wir haben ja gerade bereits schon gesehen, was die Lehre Christi ist, der hat Gott nicht. Aber wer in der Lehre bleibt, der hat beide, den Vater und den Sohn. Schauen Sie, Gott wird hier definiert als der Vater und der Sohn. Man hat dann beide, wenn man in der Lehre von Christus bleibt, die ja nun von Gott dem Vater kam. Denn Christus selbst hat ja gesagt, was ich euch verkündige, das sind die Worte meines Vaters. Also hier gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht über das hinausgehen, was uns die Bibel lehrt. Nun wiederum, wie ich sagte, das Wort Bischof bedeutet eigentlich Aufseher und das Wort Episkopos im Griechischen, das mit Bischof übersetzt wird in vielen Fällen, bedeutet Ältester. Und wir in Gottes Kirche haben in der Tat eine Rangfolge, eine Funktion von Predigern und zunächst einmal sind es die Ältesten und über den Ältesten stehen dann die Pasteure und über denen die Evangelisten. Zurzeit haben wir keine ordinierten Propheten und auch keine ordinierten Apostel. Nun, einige behaupten, aber das sind in anderen Organisationen, dass sie Apostel wären und nehmen den Titel für sich in Anspruch. Die nehmen auch den Titel Gesetzgeber zum Beispiel oder der Prophet für sich in Anspruch, was eigentlich eine Blasphemie ist, denn das Wort Prophet, der Prophet, bezieht sich auf Jesus Christus. Und wenn er sagt, ich bin der Prophet, der erwähnt wird in den Büchern Mose, und das ist der Prophet, der nachher dann auf Jesus Christus angewendet wurde und sagt, ja, ich bin jetzt der Prophet, der macht sich der Gotteslästerung schuldig. Das muss man auch begreifen. Wir kriegen hin und wieder so Anfragen. Es gibt also gewisse Organisationen, die scheinbar Ähnliches lehren wie wir, aber vielleicht nur oberflächlich betrachtet. Aber wenn man dann so ein bisschen in die Tiefe blickt, dann sieht man schon gewaltige Unterschiede. Dies wäre zum Beispiel einer. Aber wie gesagt, wir haben dann auch keine ordinierten Propheten zur Zeit in Gottes Kirche. Und einige behaupten von sich, sie seien Propheten. Nun, das sind keine Propheten, die Gott akzeptieren würde. Na, das können möglicherweise falsche Propheten sein, das schon. Aber schauen wir uns einmal an, dass das Wort Bischof oder Aufseher durchaus eine richtige Bezeichnung ist, ein richtiger Titel. Aber letztlich, wer ist der Apostel? Nun, wir hatten natürlich Apostel in Gottes Kirche, gar keine Frage. Wir haben ja bereits im Neuen Testament viele Beispiele gesehen von Aposteln. Paulus war ein Apostel, Petrus war ein Apostel, die ursprünglichen 12 Apostel und so weiter und so fort. Aber gleichwohl dürfen wir auch hier die Perspektive nicht verlieren. Schauen wir uns einmal an, Hebräer Kapitel 3 und Vers 1. Hebräer Kapitel 3 und Vers 1. Darum, ihr heiligen Brüder und Schwestern, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und hohen Priester, den wir bekennen, Jesus. Jesus ist der Apostel, der dann natürlich andere auch zu menschlichen Aposteln machen kann. Aber wir müssen immer auf Gott blicken, auf Gott, den Vater und Jesus Christus. Sonst kann es uns dumm ergehen, wenn wir dann auf einmal scheinbare Konflikte sehen und dann Menschen folgen und nicht dem, was Gott uns klar und deutlich in seinem Wort zeigt. Und das ist auch etwas, was ich demnächst noch einmal näher besprechen werde. Und wir lesen eine weitere Stelle in 1. Petrus. Schauen wir uns noch einmal 1. Petrus an, und zwar in Kapitel 2 und in Vers 25. Das hatten wir, glaube ich, eben schon gelesen. Ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten, also zu dem Pastor, zu dem Schafhirten, dem Schäfer und Bischof oder auch Ältesten eurer Seelen. Also hier wird auch Christus insoweit mit diesen Funktionen, man könnte auch sagen mit diesen Titeln, bekleidet. Das sind also durchaus biblische Titel. Auch in 1. Petrus Kapitel 5 und in Vers 1, wo Petrus selbst von sich sagt, sie werden nie sehen, dass Petrus sagt, ich bin der heilige Vater für euch. Nein, er sagt, die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Und dann fährt er dann fort, etwas über diese Ermahnung zu sagen. Also auch hier wiederum wird ein Titel auf Petrus angewandt oder Petrus wendet ihn selbst auf sich an, ein Mitältester. Und natürlich ist ein, sagen wir einmal, ein Evangelist auch ein Pastor und auch ein Ältester. Denn alle diese Funktionen sind ja bei dem Evangelisten vereint. Und bei einem Apostel ist es sogar so, der ist dann auch gleichzeitig noch ein Evangelist, könnte man sagen. In 1. Timotheus Kapitel 2 und Vers 7 wird es nämlich deutlich, was über Paulus hier gesagt wird. 1. Timotheus 2 und Vers 7, wo wir lesen, dazu bin ich eingesetzt, oder man könnte sagen ordiniert worden, als Prediger, man könnte sagen Ältester und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Er nennt sich hier also Apostel, Prediger und Lehrer. 2. Timotheus 1 und Vers 11. 2. Timotheus 1 und Vers 11. Für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Also hier wiederum wird die gleiche Aufteilung vorgenommen, was die Funktionen angeht. Aber schauen wir uns auch an, was Paulus auch war, bevor er zu einem Apostel wurde. Interessanterweise. Apostelgeschichte 14 und Vers 14. Da lesen wir zunächst einmal, als aber das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk und schrien, ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, das ihr euch bekehren soll von diesen nichtigen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erden, das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Die wollten nämlich jetzt irgendwie Huld erweisen, indem sie die anbeten wollten, weil sie dachten, das seien also jetzt so irgendwelche heidnischen Götter, die da zu ihnen gekommen waren. Und die haben das sofort abgelehnt, haben gesagt, nein, tut das bloß nicht, betet uns ja nicht an. In Apostelgeschichte 13 Wenn man heute vor einem Geistlichen niederkniet und sagen wir mal, den Ring küsst, der an der Hand ist, die einem entgegengestreckt wird. Nun, man sagt vielleicht, ja, die beten ja dann diese Person nicht an, aber in gewisser Weise tun sie es schon. Und das ist absolut nicht richtig. Das ist absolut nicht etwas, was man tun sollte. Aber in Apostelgeschichte 13 und Vers 1, da heißt es, es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich, schauen Sie, Barnabas, und dann wird noch erwähnt Saulus, der dann zu Paulus wurde. Der war also auch ein Prophet. Die waren scheinbar ordiniert als Propheten. Aber die waren dann noch nicht Apostel. Und wenn Sie dann die gesamte Geschichte lesen und weiter den Bericht verfolgen, dann sehen Sie, wie jetzt Paulus und Barnabas zu Aposteln ordiniert wurden. Vers 2, als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, da sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf. Das wird durch diese Ordination deutlich gemacht. Und ließen sie ziehen. Und erst dann werden beide als Apostel bezeichnet, vorher nicht. Also wir sehen auch hier wiederum diese Gleichsetzung, diese interessanten Erklärungen, was es für Titel in Gottes Kirche gibt. Und noch einmal gesagt, wenn es um Älteste geht, wir hatten früher einmal die Unterscheidung zwischen lokalen Ältesten und predigenden Ältesten. Diese Bezeichnung haben wir in dieser Weise nicht mehr heute. Wir nennen sie Älteste, weil das auch die Bibel so sieht. Aber gleichwohl gibt es verschiedene Funktionen innerhalb Ältesten, der Ältesten und auch verschiedene Rangfolgen in dem Sinne, innerhalb der gleichen Bezeichnung Ältesten. Aber das nur nebenbei. Kehren wir jetzt zurück zu Matthäus 23 und in Vers 10. Wir hatten bereits jetzt schon Rabbi besprochen, wir hatten Vater besprochen, aber jetzt Vers 10, wo es hier heißt in der Lutherbibel 2017, ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Interessant, wir hatten ja bereits eben schon eine Stelle gesehen, Hebräerbrief, wo Paulus von Lehrern sprach innerhalb der Gemeinde. Wir hatten auch in 1. Korinther gesehen, Kapitel 12, dass dort von Lehrern gesprochen wird. Wir hatten auch in Epheser Kapitel 4 gesehen, dass dort von Lehrern gesprochen wird. Wir hatten auch gerade eben gesehen, dass Paulus selbst sich als Prediger, als Apostel und als Lehrer bezeichnet hat. Eine weitere Stelle in Hebräer Kapitel 5. Hebräer Kapitel 5 und Vers 12. Wiederum hier eine wichtige Erkenntnis für uns, wie ich jetzt erklären werde, wie man die Bibel richtig studieren muss. Denn sonst kann man da sehr großen Schiffbruch erleiden. Hebräer Kapitel 5 und in Vers 12, wo wir lesen. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Hier sagt der Paulus, ihr hättet schon längst Lehrer sein sollen, aber ihr wart irgendwo nicht sorgfältig genug. Ihr habt vielleicht nicht unbedingt dem gehorcht, was euch gesagt wurde. Und wie ich eben schon gesagt habe zu Anfang der Predigt, wenn Sie etwas erkennen in Gottes Wort, und es ist unzweifelhaft das, was Gott Ihnen sagt, und Sie aber es nicht tun, ob Sie jetzt den Heiligen Geist haben oder nicht, wenn Sie berufen werden, dann arbeitet der Heilige Geist bereits schon mit Ihnen. Nun, bei der Taufe werden Sie dann den Heiligen Geist in sich haben, aber vorher erwartet Gott schon bereits, dass Sie ihm gehorchen. Also wenn er Ihnen etwas zeigt und Sie tun es nicht, dann wird Gott letztendlich Ihnen auch die Wahrheit nehmen und die Weisheit nehmen, die Erkenntnis nehmen, die er Ihnen bereits schon gegeben hat. Denn Gott erwartet, dass man voranschreitet in seiner Erkenntnis und seine Erkenntnis auch gehorsam ist. Und der Paulus, der sagte, ihr hättet schon längst Lehrer sein sollen. Aber ihr habt scheinbar nicht sehr sorgfältig an dem gearbeitet, was euch mitgeteilt worden ist, vielleicht auch in eurem Leben, nicht das praktiziert und verwirklicht, was ihr hättet verwirklichen sollen. Und jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Und euch noch einmal alles das erklären, was ich euch schon längst erklärt habe, vor vielen, vielen, Wochen, Monaten, Jahren. Aber da kam nichts. Es hat sehr viel mit Gehorsam zu tun. Es hat sehr viel damit zu tun, ob wir willens sind, Gott zu gehorchen. Ich sage Ihnen, ich garantiere es Ihnen. Wenn Sie heute in einer Weise leben, von der Sie wissen, dass es falsch ist, werden Sie letztendlich die Wahrheit, die Sie erkannt haben, verlieren. Machen Sie sich da keine Illusionen. Meinen Sie nicht, ach ja, ich kann ja ruhig so weiterleben wie jetzt, auch wenn das sündhaft ist, denn ich habe ja schon die Wahrheit begriffen und dann komme ich schon dazu, dass ich dann irgendwo aufhöre, die Sünde zu begehen und dann werde ich wieder ernsthaft mich mit der Wahrheit beschäftigen. Nein, Sie werden höchstwahrscheinlich dann zu dem Zeitpunkt die Wahrheit gar nicht mehr kennen. Aber das Problem, was sich hier stellt, ist, dass mehrfach hier von Lehrern gesprochen wird. Und Christus sagt uns in Matthäus 23, wie wir ja gerade gelesen hatten, wir sollen uns nicht Lehrer nennen lassen und niemanden auch mit Lehrer anreden. Was ist das Problem? Das Problem ist zunächst einmal, dass ich ja die Bibel nicht widersprechen kann. Ich möchte auch das kurz hier Ihnen zeigen, denn das ist wichtig zu begreifen. Wenn Sie meinen, die Bibel würde sich widersprechen, dann können Sie die Bibel ja wegschmeißen. Dann haben Sie ja keinerlei Grundlage mehr, das zu glauben, was die Bibel Ihnen sagt. Denn wenn das der Fall wäre, dann wäre ja gar keinerlei Möglichkeit mehr vorhanden, auf richtige Weise die Bibel zu lesen. Wir wissen ja zum Beispiel die Stelle und kennen die Stelle, wo Christus davon ausging, dass er den Menschen erklärte, was war das Potenzial des Menschen. Im Johannesbrief lesen Sie dies. Und dass er gleichzeitig gesagt hat, ich bin Gottes Sohn, aber die Schrift sagt euch ja sogar, ihr seid Götter und die Schrift kann ja nicht gebrochen werden. Mit anderen Worten, man kann sie nicht auflösen, man kann nicht einfach irgendetwas rausnehmen aus der Bibel, weil man dann meint, man könnte auf diese Weise dann gewisse Dinge in Anführungszeichen erklären. In Jesaja 28, ich möchte Ihnen kurz diese Stelle aus der neuen Lutherbibel 2009 jetzt vorlesen, da wird etwas sehr Wichtiges gesagt über richtiges Bibelstudium. Und das ist etwas, was wir begreifen müssen, denn wenn Sie es auf diese Weise nicht handhaben, werden Sie ganz eindeutig falsche Schlussfolgerungen ziehen. Jesaja 28 und Vers 10. Da sagt hier Gott durch den Propheten Jesaja, es ist Gebot auf Gebot, Gebot auf Gebot, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift. Hier ein wenig und dort ein wenig. Und er wiederholt dies im Vers 13. Darum soll Ihnen auch das Wort des Herrn so geschehen. Gebot auf Gebot, Gebot auf Gebot, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift. Hier ein wenig, da ein wenig. Aber es geht hier um zwei verschiedene Aspekte. Wenn Sie zurückgehen zu Vers 9, da sagt er nämlich hier, wen will er denn Erkenntnis lehren? Wem will er die Predigt verständlich machen? Den von der Milch entwöhnten, denen, die gerade abgestillt sind? Und dann sagt er, nein, Gebot auf Gebot. Mit einem Wort, man nimmt alle Stellen zu einem gewissen Thema zusammen. Und dann wächst man in der Erkenntnis Gottes. Das braucht Zeit. Wenn Sie gerade den Heiligen Geist erlangt haben bei der Taufe, werden Sie nicht das Verständnis haben, dass jemand zum Beispiel, der für 30, 40 Jahre bereits in Gottes Kirche ist, hat. Machen Sie sich da nichts vor. Meinen Sie nicht, auf einmal hätten Sie da jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es wird eine Zeit brauchen. Aber das Gleiche gilt auch für diejenigen, die sich abwenden von Gott. Auch da geht es Gebot auf Gebot, Vorschrift auf Vorschrift. Aber weil die das nicht so anwenden, da begreifen sie nichts. Da begreifen sie nichts und gehen in die Irre. Das ist ein wichtiges Prinzip. Auch hier wiederum, wenn es jetzt um die Situation geht, wo Christus sagt, wir sollen niemanden Lehrer nennen. Interessant ist, dass in diesem Fall, in Matthäus Kapitel 23, Vers 10, ein Wort für Lehrer gebraucht wird im Urtext, das eben gerade nirgendwo sonst Erwähnung findet. Gerade nur an dieser Stelle Matthäus 23, Vers 8 und Vers 10. Vers 8 auch noch, da werde ich gleich darauf zu sprechen kommen. In allen anderen Fällen, wo das Wort Lehrer hier gebraucht wird, was ich Ihnen zitiert habe, gibt es ein anderes Wort. Und zwar in Matthäus, Kapitel 23, Vers 10, wo das Wort für Lehrer gebraucht wird, ist es das griechische Wort Katechetes. Katechetes. Und das findet sich nur in Vers 10 und auch in Matthäus 23, Vers 8. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. In allen anderen Fällen, wo das Wort für Lehrer gebraucht wird, findet sich ein ganz anderes Wort, nämlich das Wort Didaskalos. Ein ganz anderes Wort. Und dieses Wort Didaskalos ist in der Tat richtig mit Lehrer übersetzt worden. Das Wort Katechetes in Matthäus 23, Vers 10 ist leider nicht auf richtige Weise übersetzt worden. Und deswegen haben wir auch andere Stellen, die das deutlicher macht und machen. Kehren wir noch einmal zurück zu Matthäus 23 und in Vers 10. Matthäus 23 und Vers 10, wo es hier heißt in der Lutherbibel 2017, ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer Christus. Ich nehme jetzt einmal hier die neue Lutherbibel 2009 und da wird das aber wie folgt übersetzt, in Matthäus 23 und Vers 10. Ihr sollt euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister Christus. Und das ist genau eine richtige Übersetzung, denn wenn Sie zurückkehren zu Matthäus 23 und Vers 8, wie auch die Lutherbibel 2017 übersetzt, da heißt es ja, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Hier das Wort Meister ist das gleiche Wort im Griechischen wie das Wort in Vers 10. Warum man hier in der Lutherbibel andere Bezeichnungen nimmt, ist mir unklar. Aber in der neuen Lutherbibel 2009, da wurde das richtig dargelegt. Ich lese das nochmal aus der Lutherbibel 2009 vor, Matthäus 23, Vers 8. Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, Christus, ihr aber seid Brüder, Vers 10. Ihr sollt euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, Christus. Genau das gleiche Wort wird hier erwähnt. Man soll sich nicht Meister nennen lassen in dem Sinne, dass man jetzt vorgibt, man ist derjenige, der über andere in diesem Sinne herrscht, der über das Gewissen über andere herrscht, der das Non plus Ultra ist, die absolute Wahrheit. Denn alles das findet man nur bei Gott. Und wenn wir als wahre Prediger Gottes sein Wort verkündigen, dann verkündigen wir es in dem Maße, wie Gott es uns offenbart. Und wir werden niemals etwas ihnen verkündigen, von dem wir wissen, dass es falsch ist. Aber wenn wir es verkündigen, sind wir davon überzeugt, dass das, was wir ihnen sagen, richtig ist. Nun, das heißt nicht, dass wir fehlerlos sind. Denn wir alle müssen ja in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und wenn wir einen Fehler erkennen, wenn wir erkennen, dass wir irgendwo falsch liegen, aufgrund dessen, was uns die Bibel lehrt, werden wir dies korrigieren müssen. Und wir haben einiges korrigiert im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Und darauf werde ich dann in einer künftigen Predigt noch näher eingehen. Nun, die Menge Bibel übersetzt sogar in einer Anmerkung das Wort für Meister hier in Vers 10 mit Führer. Interessant, mit Führer. Und auch die Gute Nachricht von 1974 übersetzt diese Stelle mit Führer. Wenn das deutsche Volk damals begriffen hätte, dass das Wort Führer, wenn es um einen Titel geht, nur auf Gott anzuwenden ist und nicht auf einen Menschen, der zwar auch eine politische Figur war, aber schon geistliche Untertöne mit sich brachte, der wurde ja angeblich von der Vorsehung beschützt und all das, dann hätte es zu dieser Verehrung, ich möchte schon was sagen, Götzenverehrung von Adolf Hitler nie kommen können. Aber das wurde eben damals nicht begriffen. Und es wird auch in der Zukunft nicht begriffen werden, denn in der Zukunft werden zwei Persönlichkeiten auftreten, laut Offenbarung, dem Buch der Offenbarung und vielen anderen Stellen auch, die sich als das Tier und der falsche Prophet manifestieren werden. Die werden zwar nicht sagen, ich bin das Tier oder ich bin der falsche Prophet, aber diejenigen, die die Erkenntnis Gottes haben, werden erkennen, dass es sich dabei um diese beiden Persönlichkeiten handeln wird. Und die werden schon diese falschen geistlichen Titel für sich in Anspruch nehmen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht da wieder Schiffbruch erleiden, weil wir mittlerweile dann vergessen haben, worum es hier bei diesen Stellen in der Bibel geht. Wir dürfen nicht den Irrtum begehen, das zu tun, was in 2. Petrus Kapitel 3 und in Vers 16 geschrieben steht. 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 16. Und das bedeutet auch, dass wenn wir, wie wir gerade gesehen haben, scheinbare Widersprüche in der Bibel finden, da kann es sehr häufig der Fall sein, dass die Übersetzungen nicht unbedingt sehr genau sind, sondern etwas fehlerhaft und könnten dadurch falsche Erkenntnisse in Anführungszeichen uns nahebringen. In 2. Petrus 3 und in Vers 16, da lesen wir, dass der Paulus, Petrus sagt es hier, davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und die Leichtfertigen verdrehen werden, wie auch die anderen Schriften, zu ihrer eigenen Verdammnis. Das kann nämlich geschehen, wenn man leichtfertig und noch unwissend gewisse Bibelstellen liest, dann meint man, man hat das jetzt so erkannt, was da jetzt gesagt wird, wie zum Beispiel, ja, der Paulus hat ja gesagt, das Gesetz ist abgeschafft, Christus hat ja gesagt, das Gesetz ist abgeschafft, von daher brauchen wir das Gesetz heute nicht mehr zu halten. Das sind die Ideen, die die leichtfertigen und unwissenden Menschen von sich geben, zu ihrer eigenen Verdammnis. Aber das Problem ist, dass ja auch andere damit hineinziehen in diesen Strudel, der zur Verdammnis führt, wenn man aus diesem Strudel nicht herauskommt. Das ist sehr wichtig. Wir müssen begreifen, Übersetzungen sind nicht unfehlbar. Gerade auch moderne Übersetzungen sind eigentlich gar keine Übersetzungen, sondern vielfach Interpretationen. Da gibt es so verschiedene, die auch gerne benutzt werden in gewissen Kreisen. Das sind aber Interpretationen. Nun, wenn die ein richtiges Verständnis haben von dem, was im Urtext gesagt wird, dann mag die Interpretation sehr gut sein. Aber in vielen Fällen ist das Verständnis eben verkehrt. Und dann ist diese Interpretation, die dann gebraucht wird, ganz besonders schlimm. Und es braucht die Erkenntnis Gottes, um verstehen zu können, wo eine Interpretation eine gute Botschaft verkündet und wo eben nicht. Und wenn man leichtfertig und unverständlich ist, dann wird man aller Wahrscheinlichkeit nach genau falsche Stellen dann zu Rate ziehen, falsche Interpretationen zu Rate ziehen und dann total Schiffbruch erleiden mit dem, was man dann so liest. Ich möchte mit folgenden Worten heute die Predigt beschließen. Es mag vielleicht ein wenig technisch gewesen sein in bestimmte Beziehung und vielleicht ist das für Sie auch gar nicht so interessant gewesen, was da jetzt für Titel und so weiter in der Kirche Gottes bestehen und warum. Aber es sollte uns alle angehen, denn die Zeit wird kommen, wenn es zu einer regelrechten Prüfung kommen wird, vielleicht sogar auch in Ihrem Leben. Sie meinen vielleicht heute, dass Sie Prüfungen haben, die Sie schwer bestehen können, dass diese Prüfungen so gewaltig sind, dass Sie da einfach doch Schiffbruch erleiden müssen. Nun keineswegs. Gott lässt nichts zu in Ihrem Leben, wenn Sie berufen sind, wenn Sie wirklich Gott folgen wollen, was für Sie zu schwer wäre. Wenn er Ihnen etwas gebietet, dann können Sie es halten. Gott würde niemals Ihnen ein Gebot geben, das Sie nicht halten könnten. Wenn er Ihnen sagt, halten Sie den Sabbat, dann können Sie es tun. Nun, Sie müssen natürlich Ihren Teil tun. Sie müssen natürlich auch das tun, was notwendig ist, damit Sie auch zeigen, dass Sie willens sind, es zu tun. Aber wenn Sie wirklich treu Gott ergeben sind und ihm gehorchen wollen, dann werden Sie auch die Möglichkeit von Gott erhalten, es zu tun. Aber die Zeit wird kommen, wo es eine große Prüfung gibt für alle Menschen. Die wird die große Trübsal genannt. Es heißt ja im Buch der Offenbarung, die wird über die gesamte Welt ergehen. Und alle werden dann geprüft und getestet, um zu sehen, wo sie stehen, inklusive viele Kirchenmitglieder. Und einige werden bereits sich bewährt haben und werden dann, wie die Bibel auch klar und deutlich lehrt, an einem Ort der Sicherheit hier auf Erden sein, um beschützt zu werden. Unsere Broschüre über das Buch der Offenbarung beschreibt das näher. Aber andere werden eben leider noch nicht dort sein, weil sie sich nicht bewährt haben, weil sie nicht mit der Zielgerichtetheit an ihr Leben herangegangen sind, sondern mehr leichtfertig waren, unverständlich blieben, weil sie eben Gott nicht gehorcht haben. Jedenfalls nicht in dem Maße, wie sie es hätten tun sollen. Und dann wird viele die Verführung eilen. Und sie werden auf zwei Menschen blicken, das Tier und den falschen Propheten, eine politische Persönlichkeit, eine religiöse Persönlichkeit. Die letzten beiden, die teilhaben werden an der letzten Auferstehung des ehemaligen Römischen Reiches. Auch da haben wir eine Broschüre veröffentlicht über die europäischen Auferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches. Und wir erleben die letzte dieser Auferstehungen mit zur Zeit. Und dann werden viele sich an diese beiden Persönlichkeiten wenden. Das Tier, der auch zum Beispiel diese Persönlichkeit, die zum Beispiel der König des Nordens genannt wird im Buch Daniel, die zum Beispiel der König von Assyrien genannt wird im Buch Jesaja, der zum Beispiel der König Jareb genannt wird im Buch Hosea. Alles die gleiche Persönlichkeit. Und dann haben wir den falschen Propheten, der auch der Mann der Sünde genannt wird im 2. Thessalonikerbrief. Und die werden auf diese beiden Leute blicken und werden meinen, das sind die zwei Zeugen, wenn sie etwas von den zwei Zeugen wissen. Und verdrehen natürlich alles. Aber viele werden von den zwei Zeugen gar nichts wissen, aber sie werden so überzeugt sein von der charismatischen Situation und von der Tatsache, dass der falsche Prophet auch Wunder, in Anführungszeichen, vollbringen wird. Sie werden sie anerkennen als ihre Führer. in ihrem Leben und werden total verführt sein. Und sie müssen aufpassen, dass sie nicht zu dieser Kategorie gehören, denn dann wird es schreck, dann wird es wirklich sehr schrecklich und schlimm werden für viele dieser Menschen. Eine große Trübsal wird kommen, wie Christus sagt, so schlimm, wie sie nie gewesen ist, für die gesamte Menschheit. Und so wird es auch nie wieder kommen. Und Christus wird zurückkommen, das ist die gute Nachricht, um diesen schrecklichen Zeitverlauf zu beenden. Wenn er es nicht tun würde, dann würde kein Mensch am Leben bleiben, so schlimm wird es sein. Aber er will heute, dass sie aus der Verführung, die in der ganzen Welt herrscht, herauskommen und dass sie sich seiner Wahrheit unterstellen. Aber sie müssen willens sein, der Wahrheit zu gehorchen, denn nur dann werden sie mehr und mehr von der Wahrheit verstehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.